Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an euer erstes Auto erinnert. Vielleicht ein bisschen her schon. Ich gebe zu, bei mir ist es noch nicht so lange her, beziehungsweise bei uns, bei meiner Frau und mir, unser erstes gemeinsames Auto. Es war ein Golf 4 Variant, also noch gar nicht so ein altes Auto. Man sieht es ab und zu noch fahren. Ich freue mich, es ist ein schönes Auto. Und ich weiß noch, an einer unserer ersten Fahrten, die führten nach Dortmund aus unterschiedlichen Gründen. Und wir sind liegen geblieben auf dem Weg nach Dortmund. Es war eine doofe Situation, eine blöde Situation. Wir standen dort am Seitenstreifen, nicht mehr auf der Autobahn zum Glück, sondern auf der Bundesstraße und wir haben uns gefragt, wer ist jetzt eigentlich unser Nächster? Wer hilft uns jetzt? Es war eine unangenehme Situation. Seitdem wir das erlebt haben, wissen wir, dass man mit alten Autos vielleicht nicht schlecht ist, beim ADAC Mitglied zu sein, weil da weiß man ziemlich schnell, wer sein Nächster ist. Ein Telefonat und es kommt jemand zu Hilfe. Aber diese Frage, die sich meine Frau und ich gestellt haben, dort am Rand, am Wegesrand, dort auf der Bundesstraße, ja, diese Frage, die kreist auch in dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wir gerade gehört haben. Und es sind banale Fragen in unserem Leben, wie so eine Autopanne, aber es gibt ja noch viele andere Fragen in unserem Leben, wo wir uns das stellen. Wer ist eigentlich unser Nächster? Wer hilft mir denn jetzt? Und genau dort sind wir in diesem Text, wir haben ihn gerade gehört, aus Lukas 10. Wir sind hier in einem Teil des Lukas-Evangeliums, in dem Jesus und seinen Jüngern Dinge weitergibt, die für die Nachfolge wichtig sind. Er zählt seinen Jüngern Dinge auf und dazu gehört eben auch diese Geschichte, die wichtig sind für seine Nachfolge, die wichtig sind, um ihnen nachzufolgen. Jesus spricht und erzählt uns diese Geschichte. Wir haben es am Anfang schon gehört im Gottesdienst. Thorsten hat es gesagt, es ist eine ziemlich bekannte Geschichte. Wenn ich heute Morgen eine Umfrage noch kurz gestartet hätte, diese Geschichte würde wahrscheinlich in den Top 5 rangieren. Vielleicht kurz nach dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, kurz nach der Weihnachtsgeschichte, irgendwo finden wir auch diese Geschichte. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und auch wenn für uns heute Morgen dieser Text vielleicht ein sehr bekannter Text ist und du wahrscheinlich heute Morgen nicht die erste Predigt darüber hörst, möchte ich dich trotzdem einladen, dein Herz für das zu öffnen, für Gottes Wort, für das, was wir dort entdecken können hier in Lukas 10. Das ist mein Wunsch, dass dieser Text heute Morgen ganz neu in unser Herz kommt. Dass er unser Herz berührt, aber dass er nicht in unserem Herz stecken bleibt, sondern dass es weitergeht. Dass durch dieses Wort unser Herz berührt wird, aber auch unser Handeln geprägt wird. Und dafür möchte ich kurz in einem Gebet für bitten. Jesus, danke für heute Morgen und ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest für dich und dein Wort. Amen. Und diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, die beginnt ja eigentlich gar nicht bei der Geschichte, sondern sie fängt früher an. Wir müssen früher anschauen, was hier passiert in unserem Erzählung, in unserem Text hier in Lukas Evangelium. Sie beginnt eigentlich mit einer Frage. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete ihn. Was steht im Gesetz und was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand. Und du sollst den Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen und deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Was ist das Wichtigste im Leben? Das steckt ja hinter dieser Frage, die der Gesetzeslehrer an Jesus hat. Was ist das Wichtigste im Leben? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Wenn wir am Anfang unseres Texts schauen, dann ist das diese Frage. Aber Lukas gibt uns eine kleine Hilfe, einen kleinen Kommentar. Er schreibt, dass der Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen möchte. Wir können entdecken hier in diesem Text, dass es eine Falle ist. Jesus soll auf die Probe gestellt werden. Das ist etwas, was wir an vielen anderen Stellen ja auch in den Evangelien lesen können. Die Gesetzeslehrer, Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollen Jesus auf die Probe stellen. Und das tut dieser Gesetzeslehrer auch hier. Er stellt Jesus auf die Probe. Die Frage ist vielleicht gar nicht ernst gemeint, sondern er möchte gern in so ein theologisches Streitgespräch mit Jesus treten. Er möchte Jesus in die Enge führen. Er möchte ihn an einer Stelle haben, wo Jesus nicht mehr rauskommt. Probe. Er möchte ihn in eine Falle stellen. Aber wenn wir jetzt schauen, was Jesus hier tut in dem Text, dann nimmt er das, was der Pharisäer, der Gesetzeslehrer hier sagt, ziemlich ernst. Jesus nimmt das ernst, was der Gesetzeslehrer sagt. Und er macht es irgendwie geschickt. Er stellt Jesus eine Gegenfrage. Eigentlich sind es zwei Fragen, die Jesus dem Gesetzeslehrer hier stellt. Er fragt ihn zum einen, was steht im Gesetz? Und er fragt ihn, was liest du dort? Was steht im Gesetz und was liest du dort? Jesus macht das Ganze sehr geschickt. Er rückt das ganze Gespräch auf eine ganz andere Ebene. Was steht im Gesetz? Da geht es um das Theoretische, was man liest. Das ist das, die Sachebene, auf der sich der Gesetzeslehrer hier bewegt. Aber Jesus geht eine Ebene tiefer. Und das macht Jesus mit der zweiten Frage. Was liest du dort? Da geht es nicht mehr um die Theorie, sondern da wird es persönlich. Was liest du dort? Wie verstehst du das, was du dort liest? Wie interpretierst du das? Wie gehst du damit um, was du dort liest im Gesetz? Jesus wird persönlich. Er rückt dieses ganze Gespräch weg von diesem Streitgespräch, von diesem theoretischen Nachdenken hin auf etwas Persönliches. Er wird persönlich Jesus und der Gesetzeslehrer hat eine Antwort parat. Auch das können wir lesen. Es kommt wie aus der Kanone geschossen. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und du sollst den Mitmenschen lieben wie dich selbst. Was der Gesetzeslehrer sagt, ist nicht falsch. Es ist Bestandteil des Alten Testamentes. Es ist Bestandteil von Gebeten, die fromme Juden gebetet haben. Regelmäßig gebetet haben. Es ist nicht falsch, was der Gesetzeslehrer hier sagt. Vielleicht hätten wir heute Morgen ähnlich geantwortet, wenn uns jemand diese Frage gestellt hätte. Was ist das Wichtigste? Gott lieben und den Nächsten lieben. Es ist richtig, selbst Jesus spricht davon in seinem Evangelium. Können wir darüber lesen, dass er diese Gebote uns weitergibt? Gott lieben und den Nächsten lieben. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, dass das vollkommen richtig ist, was der Gesetzeslehrer hier sehr gut zitieren kann. Er sagt noch etwas. Jesus sagt, tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst leben. Was macht Jesus hier? Jesus rückt dieses Gespräch noch eine Ebene tiefer. Es geht nicht nur um diese Theorie. Es geht nicht nur darum, dass es jetzt persönlich wird für den Gesetzeslehrer, sondern es wird praktisch. Tu das und du wirst leben. Es wird praktisch. Und auf dieser Ebene bewegt sich jetzt Jesus mit diesem Gesetzeslehrer. Auf dieser Ebene bewegt sich diese Geschichte, die Jesus dann gleich erzählen wird. Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Es geht um die Praxis. Es geht um unsere Praxis. Theorie und Praxis. Jesus geht in diese Tiefe. Ich weiß nicht. Vielleicht konntest du dich eben an dein erstes Auto erinnern. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Vielleicht kannst du dich an deine Zeit erinnern, als du den Führerschein gemacht hast. Vielleicht noch nicht so lange her, bei mir ist es noch nicht ganz so lange her. Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern. Und ich weiß noch, wie es war. Man beginnt mit dem Theorieunterricht und man spricht über rechts vor links. Und ich dachte, ja, rechts vor links, eigentlich ganz einfach. Aber dann kam der Tag, wo ich zum ersten Mal im Auto saß mit meinem Fahrlehrer. Und dann wurde aus rechts vor links in so einem Wohngebiet mit einer Kreuzung eine ganz schön komplizierte Sache. Als dann auf einmal vier Autos an der Kreuzung stehen, rechts vor links. In der Theorie alles klar, aber in der Praxis war es zumindest für mich herausfordernd. Theorie und Praxis, hier ist Jesus unterwegs an dieser Stelle. Und hier fordert Jesus uns auch heraus. Das ist ein Problem, was ich in meinem Leben an vielen Punkten entdecke. Im Fahrschulunterricht, im Matheunterricht, in der Theorie alles gut, in der Mathearbeit, ja, ging so. Deswegen bin ich Pastor geworden. Theorie und Praxis. Und es geht eben um banale Dinge wie die Fahrschulprüfung oder der Matheunterricht, aber es geht viel tiefer. Theorie und Praxis. Dass da eine Diskrepanz herrscht, das entdecken Sie, das entdecken wir vielleicht auch in unserem Leben. Worte, die wir hören, Predigten, die wir hören, Texte, die wir lesen, Gottes Wort, aber die in der Theorie vielleicht nicht ankommen. Die nicht in unserem Herz landen. Wir lesen, wir hören es, dass Gott uns liebt. Aber in der Theorie merke ich das manchmal nicht in meinem Leben. Wir sprechen in der ersten Stunde über Vergebung. Aber ganz praktisch ist es eben doch eine große Sache, Vergebung. Theorie und Praxis. Das ist hier diese Schwelle, die Jesus im Blick hat. Und wenn wir in den Text schauen, dann merken wir, dass der Gesetzeslehrer es auch merkt, dass das ein großer Unterschied ist zwischen Theorie und Praxis. Wir merken das, dass der Gesetzeslehrer sich jetzt verteidigen möchte. Er kommt in eine Verteidigungshaltung. Und das macht man oft, wenn es einen unangenehm wird. Wenn man in einem Gespräch unterwegs ist und merkt, jetzt wird es ganz schön eng für mich. Und deswegen stellt der Gesetzeslehrer Jesus eben diese Gegenfrage. Er ist in einer Verteidigungshaltung. Er fragt ihn, und wer ist jetzt mein Mitmensch, Jesus? Wer ist es denn jetzt? Wenn wir schon ganz praktisch unterwegs sind, dann musst du mir jetzt aber auch sagen, wer mein Mitmensch ist. Und genau das ist der Ausgangspunkt dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter. Es ist dieses Gespräch zwischen Jesus und Gesetzeslehrer. Und es ist diese Ebene, auf der wir uns jetzt bewegen, auf dieser ganz praktischen Ebene. Und so beginnt Jesus auch ganz praktisch jetzt, diese Geschichte zu erzählen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen und ließen ihn dann halbtot liegen. Und dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen und machte einen weiten Bogen um ihn. Genauso verhielt sich auch ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Jesus beginnt jetzt, diese Geschichte zu erzählen. Und am Anfang dieser Geschichte ist er erstmal ganz offen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Im griechischen Text steht da, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho. Es kann jeder sein. Wir wissen nicht, wer dieser Mann war. War er arm oder reich? Wir wissen es nicht. Jesus macht damit deutlich, wir alle, alle Hörer dieses Textes könnten dieser Mann gewesen sein. Wir könnten alle in dieser Situation stecken, unterwegs zu sein von Jerusalem nach Jericho. Aber dann wird Jesus sehr genau. Er nennt uns zwei Orte, Jerusalem und Jericho. Jerusalem und Jericho, der Weg. Wir dürfen uns nicht vorstellen wie so ein schöner Westerwald-Wanderweg, den wir vielleicht heute Nachmittag noch laufen. Es war ein ganz anderer Weg. Es war ein gefährlicher Weg. Er führte durch die Wüste, er war steinig und wir mussten, oder dieser Mensch muss einige Höhenmeter überwinden. Jerusalem liegt circa auf 740 Meter über dem Meeresspiegel und Jericho circa 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Ein Höhenunterschied war zu überwinden. Auf diesen 27 Kilometern zwischen Jerusalem und Jericho. Dieser Weg hat es also in sich. Aber nicht nur durch die örtlichen Gegebenheiten, sondern auch das, was in diesem Weg drin steckt. Gefahren. Gefahren, die auf einen lauern. Und von einer Gefahr spricht Jesus. Da kommen die Wegelagerer, die sich vielleicht in einer dunklen Ecke hinter einem Felsvorsprung verstecken und die dann diesen Mann überfallen. Sie überfallen ihn, sie plündern ihn aus, bis aufs letzte Hemd und dann lassen sie ihn halbtot liegen. Sie lassen diesen Menschen halbtot liegen. Auch das ist an dieser Stelle eine ganz wichtige Information für uns. Halbtot. Jesus stellt uns hier einen Menschen vor, der sich selbst nicht mehr helfen kann. Er liegt dort. Er hat vielleicht Angst. Er ist unter Schock. Er hat Schmerzen. Er kann sich nicht mehr selbst helfen. Er liegt dort halbtot. Situation, die für uns vielleicht ganz fremd ist. Vielleicht aber auch bekannt ist. Situation, in der man sich nicht mal selbst helfen kann. Für uns heutzutage eine Ausnahmesituation, auch damals schon, sich nicht mehr selbst helfen zu können. So auswegslos war die Situation von diesem Mann, den Jesus uns hier schildert. Eine Extremsituation. Aber dieser überfallene Mensch bleibt nicht lang alleine. Jesus erzählt uns, dass zwei Männer kommen. Ein Priester und ein Levit. Kein Zufall, dass Jesus genau diese zwei Personengruppen auswählt. Priester und Levit. Religiöse Elite. Wichtige Persönlichkeiten. Sie kommen aus Jerusalem. Sie waren unmittelbar beteiligt am Gottesdienst. Sie haben Gott gedient. Sie waren ganz nah dran an Gott. Zumindest räumlich, im Tempel. Und diese Menschen kommen vorbei. Und wieder ist es interessant, wie diese Geschichte uns das erzählt. Sehr kurz und prägnant erzählt sie uns das, dass diese zwei Männer vorbeikommen. Und sie sehen das, was sie dort sehen, diesen Menschen, machen die Augen zu und machen einen Bogen um diesen Menschen. Was ihnen in den Sinn kommt in dem Moment, lässt Jesus offen. Vielleicht haben sie selbst Angst, vielleicht ist es eine Falle, vielleicht könnten sie auch überfallen werden, vielleicht wollen sie schnell nach Hause, haben es eilig, langen Tag hinter sich. Wir wissen es nicht. Vielleicht denken sie sich auch, naja gut, der hat ja Familie, dieser Mensch, er hat ja Freunde, er hat vielleicht Arbeitskollegen, die sind ihm doch viel näher, wir kennen ihn doch gar nicht. Jesus zeigt uns hier auf, was es bedeutet, wenn wir unsere Augen zumachen. Weil wenn wir unsere Augen zumachen, wenn wir einen Bogen um Dinge machen, dann treffen sie nicht unser Herz. Dann berühren diese Dinge uns nicht. Und wenn es unser Herz nicht berührt, dann werden meine Hände arbeitslos. Mache ich meine Augen zu, dann werden meine Hände arbeitslos. Und wieder wird uns dieses Ausgangsproblem deutlich gemacht. Theorie und Praxis. Theorie und Praxis. Bei Priester und Levit in der Theorie vielleicht super gut. Aber die Praxis, die sieht nicht so gut aus. Und auch an dieser Stelle sind wir wieder bei uns. Bei uns heute hier, die wir zusammen sind. Wie geht's uns, wenn wir Tagesschau gucken? 20 Uhr. Wie geht es uns, wenn wir die Zeitung aufschlagen und wir müssen noch nicht mal so weit gehen? Wie geht es uns, wenn wir in unserem Ort unterwegs sind, wo wir leben? Machen wir die Augen auf oder verschließen wir unsere Augen vor Dingen? Wie geht es uns, wenn wir unterwegs sind auf der Arbeit mit unseren Arbeitskollegen? Machen wir die Augen auf oder machen wir einen Bogen um Dinge? Oder in unserer Familie, bei unseren Nachbarn. Wie geht's uns da? Sind wir da eher wie ein Priester und Levit unterwegs? Machen wir Bogen um Dinge? Ganz konkret. Wer bräuchte vielleicht in unserer Nähe, in unserem Umfeld tatsächlich Hilfe? Wen könnten wir zum Beispiel eine E-Mail schreiben, anrufen, sich mit jemandem treffen? Wer braucht vielleicht ganz praktisch Hilfe in unserem Umfeld? Wer braucht vielleicht einfach mal ein offenes Ohr? Wer braucht vielleicht ein Gebet? Wer braucht eben einfach ganz praktisch mal unsere Hilfe? Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid. Er ging hin und goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und soll das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was es heißt, die Augen jetzt aufzumachen und Dinge zu sehen und nicht einen Bogen, um Dinge zu machen, das sehen wir jetzt hier in diesem Text. Ein dritter Mann kommt vorbei. Jesus erzählt uns das hier und wieder wählt Jesus ganz bewusst diese Personengruppe, ein Samariter, für die damaligen Verhältnisse ein Ausländer, ein Aussätziger, ein Götzendiener, die etwas völlig Falsches aus jüdischer Sicht angebetet haben, zumindest an einem falschen Ort. Und dieser Samariter kommt vorbei. Er macht die Augen auf. Genau wie Priester und Levit läuft er vorbei. Aber dann ist ein entscheidender Unterschied. Er hat die Augen offen. Und weil er seine Augen offen behält und keinen Bogen um die Dinge macht, können wir etwas lesen hier. Er bekommt Mitleid. Das, was er da sieht, das berührt sein Herz. Es ist in vielerlei Hinsicht interessant, dass uns Jesus diese Personengruppen gegenüberstellt, Priester und Levit und diesen Samariter. Aus vielen Gründen und eine Sache finde ich besonders interessant. Alle diese 3 Männer kommen alleine an diesen Menschen vorbei. Alle 3 Männer sind alleine. Jesus stellt uns durch diesen Text ja auch die Frage, wie handeln wir, wenn wir alleine sind? Wenn uns keiner sieht, wenn uns keiner unserer Freunde, wenn uns keiner aus unserer Familie, wenn uns keiner unserer Geschwister aus unserer Gemeinde sieht, wie handeln wir da, wenn uns keiner sieht? Handeln wir wie Priester und Levit oder handeln wir wie der Samariter? Was tust du, wenn du alleine bist, wenn dich keiner sieht? Der Samariter hat Mitleid. Und dieses Wort Mitleid, wie es hier übersetzt ist, ist in unseren Bibeln unterschiedlich übersetzt. Wir finden auch andere Wörter. Wir finden das Wort Erbarmen haben. Wir finden auch in manchen Übersetzungen das Wort innerlich bewegt sein. Innerlich bewegt sein. Ich finde das eine tolle Übersetzung. Und dieses Verb, was wir hier in diesem Text finden, im Urtext, wenn wir dieses Verb suchen im Neuen Testament, finden wir es nicht an vielen Stellen. Wir finden es an 2 anderen Stellen, die uns aber unterstreichen, was das hier bedeutet, was der Samariter hier fühlt. Wir finden sie an einer Stelle, das ist zum Beispiel die Stelle aus dem Gleichnis des verlorenen Sohns. Und dieses Verb beschreibt in diesem Gleichnis das, was der Vater fühlt, als der Sohn nach Hause kommt. Er ist innerlich bewegt. Das beschreibt dieses Wort. Und wir finden es noch an einer 2. Stelle. Und diese zweite Stelle spricht von Jesus Christus. Und sie spricht davon, was Jesus Christus, wie er sich fühlt und was er innerlich in ihm abgeht, wenn er uns Menschen sieht. Er ist innerlich bewegt, er hat Mitleid mit uns Menschen. Das ist dieses Wort, was hier auch verwendet wird. Dieses Wort, was uns durch diese anderen Texte die besondere Tiefe zeigt. Das, was der Samariter hier fühlt. Er ist innerlich bewegt. Und dann sehen wir, dass dieses innerliche Bewegtsein, dieses Mitleid haben ihn stärkt. Er wird mutig. Er fasst an. Er hilft diesem Menschen. Im Samariter können wir sehen, was es bedeutet, wenn wir unsere Augen eben nicht zumachen. Und wenn das, was wir sehen, dann auch unser Herz berührt und unsere Hände bewegt. Und der Samariter wählt für sein Mitleid dann das praktische Helfen. Er gießt Öl auf die Wunden. Das Öl, das soll den Schmerz lindern. Und dann gießt er auch Wein auf die Wunden, das soll seine Wunden desinfizieren. Und dann beschreibt uns der Text sehr bunt, was er macht. Drei konkrete Worte: verbinden, transportieren und beherbergen. Verbinden, transportieren und beherbergen, das macht der barmherzige Samariter hier in unserem Text. Auch hier an diesem Text, an dieser Stelle können wir einiges lernen von diesem barmherzigen Samariter. Und eine Sache ist mir ganz wichtig geworden und die möchte ich unterstreichen. Wenn wir hier sehen, was der barmherzige Samariter macht, dann kann das auch uns ein Beispiel werden. Denn was macht er hier? Er nimmt diesen Mann, packt ihn auf sein Reittier und bringt ihn dann in eine Herberge. Er bringt den Mann in eine Herberge. Für mich als Hauptamtlicher ein wunderbares Bild und vielleicht auch für dich, weil ich glaube, dass wir es uns in unseren Gemeinden ganz selten hören. Die Hilfe und vor allem auch die Kraft des Helfers hat eine Grenze. Hilfe hat eine Grenze. Auch unser Tun hat Begrenzung. Dein Tun, ihr Tun hat Grenzen. Ihre Hilfe hat irgendwann auch mal Grenzen. Und das können wir hier sehen in diesem Text. Dieser Samariter tut alles, um diesem Menschen zu helfen. Er bringt ihn in die Herberge, er bezahlt was und sagt, wenn es nicht reicht, dann komme ich auf der Rückreise und bezahle den Rest. Er tut alles, um ihm, dass diesem Menschen geholfen wird. Aber er sieht seine Begrenzung. Er gibt diesen Menschen ab an den Wirt, weil dieser Wirt ihnen vielleicht viel besser helfen kann. Unsere Hilfe hat Grenzen. Und das können wir eben auch in diesem Text entdecken. An dieser Stelle endet diese Geschichte. Jesus lässt es offen. Wir wissen nicht, was aus dem Samariter wird. Wir wissen nicht, was aus diesem Menschen wird. Aber wir kommen noch einmal zu dem Ausgangspunkt, zu dieser Frage. Wissen Sie sie noch? Die Frage, die der Gesetzeslehrer Jesus gestellt hat? Wer ist mein Mitmensch? Wer ist mein Mitmensch? Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien, der den Wegelagerern in die Hände fiel, hat als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, geh und mach es ebenso. Wir sind am Ende des Textes und deutlich wird, dass Jesus eigentlich diese Frage gar nicht beantwortet hat. Wer ist mein Mitmensch? Er hat sie nicht beantwortet. Vielmehr wird deutlich, dass Jesus uns und diesem Gesetzeslehrer eine ganz neue Perspektive schenkt. Er schenkt uns eine ganz neue Perspektive. Es geht nicht darum zu fragen, wer ist mein Nächster, sondern Jesus möchte uns deutlich machen, dass es darum geht, zu fragen, wem kann ich zum Nächsten werden? Wem kann ich zum Nächsten werden? Das ist eine ganz neue Perspektive, die Jesus hier einnimmt. Wem kann ich zum Nächsten werden? Wer ist mir vor die Füße gelegt? Wer erwartet von mir den Nächsten? Darum geht es Jesus. Nicht um die Frage, wer unser Mitmensch ist, sondern darum, wer uns vor die Füße gelegt ist. Und damit endet diese Geschichte. Mit dieser Aussage. Und dann wird Jesus nochmal praktisch. Theorie und Praxis. Er sagt, dann geh und mach es ebenso. Geh und mach es ebenso. Ich glaube, dass uns das Jesus heute Morgen auch zuruft. Geht und macht es ebenso. Liebe Gemeinde, ich möchte meine Predigt aber nicht schließen mit einer Tatsache, die wir uns noch anschauen müssen. Und das ist die Tatsache, wer diese Geschichte erzählt. Es ist Jesus Christus, der uns diese Geschichte erzählt, die wir hier lesen können im Lukas-Evangelium. Es ist Jesus selbst, der spricht. Es ist Jesus selbst, der für uns zum barmherzigen Samariter geworden ist. Der uns zum Nächsten geworden ist. Er wurde unser barmherziger Samariter. Er wurde dein barmherziger Samariter. Auch wenn du heute Morgen hier sitzt und es vielleicht gar nicht glauben kannst, er wurde dein barmherziger Samariter. Er kam uns nahe, er kam dir nahe. Er hat uns geheilt. Er hat unsere Wunden verbunden. Er ist unser Nächster geworden. Im Leben wie im Sterben, in den Höhen und Tiefen unseres Lebens ist er unser Nächster. Und er gibt sogar sein Leben für uns hin. So wie wir es zum Beispiel in Johannes 15 lesen können. Dort sagt Jesus selbst, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für ihn hingibt, für sie hingibt. Und so ist die Liebe, die wir unseren Nächsten zeigen, denjenigen, die uns vor die Füße gelegt sind, auch immer wieder ein Blick auf Jesus. Die Nächstenliebe, die wir anderen zeigen, ist auch immer ein Abglanz von der Liebe, mit der wir von Jesus geliebt werden. Wir, die wir es gar nicht verdient haben. Wir, die diesen barmherzigen Samariter erleben in unserem Leben. Und aus diesem Grund, lasst uns gehen und es ebenso machen. Im Blick, wem kann ich zum Nächsten werden? Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für diesen wunderbaren Text. Und du siehst unser Leben, du siehst, wo wir unterwegs sind, in Familie, Beruf, in unseren Ortschaften, wo wir leben. Und ich bitte dich, dass wir das wahrnehmen, wer unser Nächster ist. Dass wir ihn wahrnehmen. Hilf du, dass wir Mut haben zu helfen. Mut haben aufzustehen und keinen Bogen, um Dinge zu machen. Danke, dass du uns zum barmherzigen Samariter wurdest, dass du uns liebst, dass du uns erlöst hast durch dein Blut. Danke dafür. Amen.